Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und im Kontext geht es jetzt um unsere Gesundheit. Nicht rauchen, nicht zu viel essen, sich bewegen und nicht zu viel trinken. Das soll man bekanntlich, um gesünder zu leben. Wie man die Menschen am besten dazu bringt, diese Ratschläge umzusetzen, wird wissenschaftlich untersucht. Kürzlich ist eine umfassende Studie zum Nutzen der Schweizer Tabak- und Alkoholprävention erschienen. Die Resultate sind erstaunlich und werfen die Frage auf, wie stark muss man die Verhältnisse ändern, um das Verhalten zu ändern. Ein Kontext von Odette Frey.
Es ist wirklich heutzutage also ganz klar für alle eigentlich, die in diesem Gebiet tätig sind, ganz klar ist, der Hauptfokus muss auf Kindern und Jugendlichen liegen, sonst werden wir diese Übergewichtsepidemie nicht eindämmen können.
Diesen Menschen sagen, nun nimm dir doch mal Zeit und entspann dich. Ist ein bisschen schwierig, wenn die gezwungen sind, einen zweiten Job anzunehmen.
On me dit toujours, mais il faut tout faire. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne réponse. Il y a des mesures, en fait, qui sont plus efficaces que d'autres. Il y a des bonnes pratiques. Et puis, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'utiliser les meilleures.
Also, ein Hauptmessage ist, man muss das alles verändern, das Umfeld und das individuelle Verhalten. Und gleichzeitig muss es auch Langzeit sein. Und das ist eben auch was Schwieriges. Weil wir leben heute in einer Zeit, wo man immer 2-3 Jahre denkt und nicht Langzeit denkt.
Zu viel Zucker, zu viel Fett, zu wenig Bewegung, Rauchen und zu viel Alkohol. Der moderne Lebensstil kostet Lebensjahre und die Gesellschaft jede Menge Geld. Doch wie bringt man die Menschen dazu, gesünder zu leben? Seit einiger Zeit wird der Nutzen von Prävention streng wissenschaftlich untersucht. Welche Maßnahme bringt welchen Effekt? Wie viele Lebensjahre verdanken wir Kampagnen? Wie viel Krankheitskosten können durch Rauchverbote eingespart werden? Claude Jean-Renaud, Ökonom an der Universität Neuenburg, ist einer der Wissenschaftler, der Präventionsmaßnahmen auf den Prüfstand stellt. Kürzlich hat er eine große Studie abgeschlossen, eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse der Schweizer Tabak- und Alkoholprävention. Die Studie zeigt, Information und Sensibilisierung nützen und sie rechnen sich.
Ce que nous avons fait, nous avons évalué l'ensemble des mesures, hein, simultanément.
Die Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen hat Claude Jean-Renaud als erstes in den Blick genommen, und zwar im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit. Es ging um den Zeitraum von 1997 bis 2007. Diese 10-Jahres-Periode eigne sich besonders gut für eine Untersuchung, sagt er.
La première raison, c'est que avant 1997, en fait, il y a relativement peu de choses qui avaient été faites dans le domaine du tabac.
Der erste Grund ist, dass vor 1997 relativ wenig gemacht wurde im Bereich der Tabakprävention. Und auch beim Alkohol waren die Ausgaben für die Prävention vor 1997 noch sehr gering. Der zweite Grund ist, dass sowohl 1997 als auch 2007 jeweils große Gesundheitsumfragen durchgeführt wurden. Wir haben also präzise Daten sowohl vom Beginn dieser Periode als auch vom Ende.
Donc on a des informations précises au départ et puis on a des informations précises à la fin de la période.
Über den untersuchten Zeitraum änderte sich das Rauch- und Trinkverhalten deutlich. Es wurde nach den 10 Jahren viel weniger geraucht und getrunken. Vor allem beim Rauchen gab es eine starke Abnahme. 1997 rauchten 33% der Menschen in der Schweiz. 10 Jahre später sind es nur noch 28%. Beim Alkohol ging der Anteil der extremen Trinker von 6% der Bevölkerung auf immerhin 5% zurück. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Präventionsmaßnahmen, die auf das Verhalten zielen, also etwa Sensibilisierungskampagnen.
Pour le tabac, les dépenses de prévention par habitant ont été multipliées par 4, alors que pour l'alcool, les dépenses de prévention ont été multipliées par 2.
Um das Vierfache stiegen die Ausgaben bei der Tabakprävention, sagt der Gesundheitsökonom Claude Jean-Renaud. Um das Doppelte bei der Alkoholprävention. Doch die Tatsache, dass mehr Prävention gemacht wurde in diesem Zeitraum, diese Tatsache allein ist noch kein Beweis dafür, dass es wirklich die Prävention ist, die für den deutlichen Rückgang der Raucher und Trinker verantwortlich ist. Claude Jorino erklärt das am Beispiel des Rauchens.
L'impôt sur le tabac pendant la période a augmenté.
Die Tabaksteuern sind auch gestiegen in dem Zeitraum. Und man weiß, dass eine Erhöhung der Tabaksteuern dazu führt, dass weniger Leute rauchen und auch, dass diejenigen, die rauchen, es weniger tun. Die Zahl der Raucher und auch ihr Konsum sinken also durch eine Tabaksteuer.
À la fois de la consommation et de la prévalence.
Die Tabaksteuer ist aber nicht der einzige Grund, warum Jorinos Studie einer statistischen Detektivarbeit gleicht. Eine Vielzahl anderer Faktoren änderte sich nämlich ebenfalls über den Zeitraum der Studie. Claude Jorino und seine Kollegen mussten diese verschiedenen Einflussfaktoren in akribischer Kleinarbeit auseinanderrechnen.
Par exemple, les changements sociaux, l'éducation, le revenu.
Zum Beispiel soziale Veränderungen, mehr Bildung, das Einkommen, die Tatsache, dass im Ausland rauchfreie Cafés eingeführt wurden. All das kann das Rauchverhalten in der Schweiz beeinflussen. Man muss deshalb all diese Faktoren von der Prävention trennen.
Donc faut arriver en fait à séparer la prévention de tous les autres facteurs.
Die Ökonomen waren vor allem am Effekt der sogenannten Verhaltensprävention interessiert, also Maßnahmen, die über Aufklärung und Sensibilisierung das Verhalten der Menschen ändern sollen. Dazu gehören Plakatkampagnen oder Aufklärungsunterricht an Schulen. Dabei kam den Wissenschaftlern der Schweizer Kantönligeist zu Hilfe.
On a considéré les cantons.
Wir haben die Kantone angeschaut und haben realisiert, dass es da Unterschiede gibt. Die einen Kantone machen mehr in der Tabak- und Alkoholprävention als die anderen. Unsere Idee, die wir geprüft haben, war also, dass diejenigen Kantone, die ihre Präventionsanstrengungen erhöht haben, auch eine stärkere Abnahme bei den Rauchern aufweisen.
On devrait le voir dans les chiffres de prévalence.
Tatsächlich gelang es den Ökonomen auf diese Weise, die verschiedenen Ursachen für die Abnahme der Raucher und Extremtrinker auseinander zu dividieren. Das Resultat beim Tabak: fast die Hälfte, ein Minus von 140.000 Rauchern, ging auf das Konto der Verhaltensprävention. Damit sei der Effekt der Verhaltensprävention etwa gleich groß wie derjenige des Preises, also der Tabaksteuer, sagt Claude Jorino.
La prévention en fait a eu un effet significatif sur la prévalence, un peu du même ordre de grandeur que l'effet du prix.
Ähnlich das Bild beim Alkohol. Die Verhaltensprävention verhinderte 25.000 schwere Trinker. Etwa gleich viel wie alle anderen Faktoren zusammen, etwa das Verkaufsverbot von Alkohol an Jugendliche. Die Ökonomen wollten nun aber auch noch wissen, wie effizient die Präventionsmaßnahmen waren. Sie verrechneten dazu die Kosten der Informationskampagnen mit ihrem Nutzen. Also damit, wie viel gespart werden konnte an medizinischer Behandlung, an Produktivitätsverlust und auch die gewonnene Lebensqualität, weil Krankheiten ausblieben. Auch dieses Plus an Lebensqualität wurde nach einem international anerkannten Modell in Geld umgerechnet. Für den Tabak lautete die Antwort dieser Kosten-Nutzen-Bilanz 41.
So 41, ça signifie que pour chaque franc dépensé dans la prévention, on a un bénéfice net de 41 francs.
Für jeden Franken, den die Schweiz in die Tabakprävention steckt, gewinnt sie 41 Franken. Bei der Alkoholprävention bleibt unter dem Strich ein immerhin halb so großer Gewinn, nämlich 23 Franken pro einem Franken, der in die Prävention fließt. Die Präventionsfachleute sind naturgemäß hoch erfreut über die Resultate von Claude Jorinos Studie. Irene Abderhalden von Suchtinfo Schweiz, der ehemaligen schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme in Lausanne, sagt:
Die Studie, die leistet einen wesentlichen Beitrag zu zwei Fragen, die wir uns in der Suchtprävention immer und immer mehr stellen. Die eine Frage ist eben die Frage nach der, bringt die Suchtprävention überhaupt etwas? Also die Frage nach der Wirksamkeit von Maßnahmen. Und die zweite Frage, lohnt sich denn die Suchtprävention überhaupt? Da geht es um den Nutzen von Maßnahmen im Vergleich mit den Kosten.
Bei beidem schnitt die Tabak- und die Alkoholprävention in der Studie der Neuenburger Ökonomen gut ab. Bedeutet der große Nutzen von Informationskampagnen und Sensibilisierungsstrategien also, dass der Appell allein genügt und dass man sich einschneidendere Maßnahmen sparen könnte, etwa höhere Preise, Werbeeinschränkungen oder gar das ab 1. Mai überall in der Schweiz in Kraft getretene Rauchverbot? Nein, meint Claude Jorino.
Certains cas. C'est plutôt en fait des mesures comportementales qui sont les meilleures mesures, puis dans d'autres cas c'est des mesures structurelles. Je pense que quand même la bonne stratégie c'est d'essayer de combiner les deux types d'approches.
Je nachdem seien Maßnahmen wirksamer, die auf das Verhalten abzielen oder solche, die die Verhältnisse ändern, also das Umfeld und das Angebot. Es brauche eine Kombination von Verhaltens- und Verhältnisprävention. Dass das Rauchverbot etwa tatsächlich einen Effekt auf die Gesundheit habe, das zeigten erste Erfahrungen in Frankreich.
On a déjà des indications en fait à partir de la France.
Dort hat man gesehen, dass schon einige Monate nach Einführung des Rauchverbots die Zahl der Herzinfarkte zurückgegangen ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Rauchverbot eine wirksame Maßnahme ist.
Drastische Maßnahmen wie das Rauchverbot und sanfte Überzeugungsarbeit wie Plakatkampagnen hängen in ihrer Wirkung voneinander ab, ist Irene Abderhalden von Suchtinfo Schweiz überzeugt. Denn nur dank Informationskampagnen könne man einschneidende Verbote wie das Rauchverbot überhaupt einführen.
Wenn eine solche Maßnahme eingeführt wird, dann stößt sie automatisch auf Widerstand. Und damit eben der Widerstand verringert wird, beziehungsweise dass eben eine Maßnahme auch von einer breiten Bevölkerungsschicht akzeptiert wird, braucht es Informationsmaßnahmen, es braucht Kampagnen. Das heißt also, die Informationskampagnen, die wirken sich nicht immer direkt auf die Verhaltensänderung aus, aber indirekt, indem sie eben die Akzeptanz von strukturellen Maßnahmen erhöhen.
Welche Präventionsmaßnahmen wirklich effizient sind und wie verschiedene Maßnahmen zusammenspielen, das beschäftigt nicht nur Fachleute, die das Rauchen stoppen und den Alkoholkonsum reduzieren wollen, sondern vermehrt auch jene Experten, die sich mit dem Übergewicht befassen. Jeder Dritte in der Schweiz ist übergewichtig. Klar gesundheitsschädlich ist der Speck bei jedem Zwölften. Hält bei den Kindern der aktuelle Trend an, so wird bis im Jahr 2020 jedes fünfte Kind zwischen 6 und 12 Jahren übergewichtig oder fettleibig sein, so die Prognosen. Doris Schopper ist Medizinerin und Expertin für Prävention. Sie sagt,
für das Übergewicht, sei es bei Kindern oder Erwachsenen, ist es ganz klar, es geht immer darum, weniger Kalorien, mehr Bewegung. Ich meine, das ist die Grundregel.
Eigentlich logisch und das weiß auch jeder. Aber warum ist der Wille häufig stark und das Fleisch trotzdem schwach? Ein wichtiger Punkt sei das Umfeld, sagt Doris Schopper.
Es braucht erleichternde Faktoren um mich herum, die mir helfen, diesen Willen dann auch umzusetzen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich will mich pro Tag eine Stunde mehr bewegen, aber mein Umfeld erlaubt es mir gar nicht. Erstens, weil ich in der Großstadt wohne, wo ich mich nicht bewegen kann, weil ich nicht das Geld habe, in ein Fitness zu gehen und weil ich von morgens bis abends arbeite und keine Zeit habe, mich zu bewegen. Also dann ist es natürlich sehr schwierig für mich, mein Verhalten zu verändern, selbst wenn ich es möchte.
Prävention setzt nicht nur beim Individuum an und hat auch nicht nur mit Verboten und Einschränkungen zu tun. Oft geht es genau um das Gegenteil, nämlich darum, gesundes Verhalten überhaupt zu ermöglichen. Doris Schopper hat im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz die wissenschaftliche Studienlage zur Prävention von Übergewicht analysiert. Der aktualisierte Bericht soll noch in diesem Jahr erscheinen. Eine Kosten-Nutzen-Bilanz in Franken und Rappen für die Schweizer Präventionsprogramme gegen Übergewicht, wie Claude Jorino sie für Tabak und Alkohol gemacht hat, eine solche Analyse existiert zwar noch nicht. Aber zahlreiche Wirksamkeitsstudien, vor allem aus dem Ausland, sind vorhanden. Und diese zeigen, gerade beim Körpergewicht ist das Umfeld zentral. Besonders bei Kindern und Jugendlichen, die im Zentrum der Prävention stehen sollten.
Es ist wirklich heutzutage also ganz klar für alle eigentlich, die in diesem Gebiet tätig sind, ganz klar ist, der Hauptfokus muss auf Kindern und Jugendlichen liegen, sonst werden wir diese Übergewichtsepidemie nicht eindämmen können.
Und das bedeutet, dass dem Umfeld der Kinder eine größere Aufmerksamkeit zukommen muss. Doch was gehört eigentlich alles zu diesem Umfeld, das einen Einfluss hat auf die Ernährung und das Bewegungsverhalten von Kindern? Doris Schopper.
Das engste Umfeld eines Kindes ist seine Familie. Das ist ganz klar, das ist das allererste Umfeld. Und dann kommt so das weitere Umfeld und da gehören dann die Freunde dazu und da gehört vor allen Dingen die Schule dazu. Und dann gibt es noch das größere Umfeld, was dann die Gemeinde ist. Zum Beispiel gibt es in dieser Gemeinde Fahrradwege, auf denen sich das Kind sicher bewegen kann oder nicht und so weiter. Es gibt dann also so das direkte Lebensumfeld, was eine Rolle spielt. Dann gibt es das noch größere Umfeld und da kommen dann so Sachen rein. Also wie werden Lebensmittel vertrieben? Welches Marketing gibt es für Nahrungsmittel, das dem Kind dann ausgesetzt ist und so weiter. So dieses größere Umfeld, nicht, was dann eigentlich mehr politisch, wirtschaftlich bestimmt wird.
Heute findet ein großer Teil der Prävention für Kinder und Jugendliche in den Schulen statt. Doch Schulmaßnahmen wie Ernährungserziehung allein nützen wenig. Selbst Studien, die relativ umfassende Interventionen an Schulen untersuchten, konnten bisher kaum nachweisen, dass die Kinder durch diese Maßnahmen auch tatsächlich weniger Kilos auf die Waage bringen. Der Grund: Die Zeiträume der Intervention seien meistens zu kurz gewählt, sagt Doris Schopper.
Ein Jahr lang wird was gemacht und dann guckt man, was verändert sich. Und dann sieht man schon, dass sich Verhaltensweisen verändern. Aber man hat dann natürlich noch keinen Einfluss wirklich aufs Körpergewicht. Das ist sehr, sehr selten. Und das hält dann auch nicht an, wenn die Intervention nicht fortgesetzt wird. Und ich denke, das ist eben die Krux, dass man wirklich sagt, man muss etwas über sehr viele Jahre machen, damit man einen dauerhaften Effekt hat.
Ein Lichtblick, so Schopper, sei nun aber eine Stadt in Nordfrankreich. Dort wurde über mehrere Jahre ein ganzes Paket an Präventionsmaßnahmen in Schulen, bei den Familien und in der Gemeinde umgesetzt. Verglichen wurde dann das Gewicht der Kinder mit demjenigen von Kindern einer Nachbarstadt, ohne umfassendes Präventionsprogramm.
Das sind zwei Vergleichsstädte, praktisch eben eine Stadt, wo jetzt über 8 Jahre so ein Programm läuft. Und da hat man jetzt gesehen, also in der sozusagen der Studiengemeinde im Vergleich zu der Kontrollgemeinde, dass da eben jetzt wirklich die Übergewichtsepidemie bei Kindern nicht nur abgeflacht hat, sondern wirklich auch im Abnehmen ist anscheinend. Das sind so erste Anzeichen, nicht? Kann man natürlich noch jetzt nicht sagen, ob das absolut definitiv ist, aber es scheint da wirklich was zu geschehen. Aber es zeigt eben auch, dass es einen sehr integrierten und langfristigen Ansatz braucht.
Verstärkt rückt besonders ein Nahrungsmittel immer mehr in den Fokus der Ernährungsfachleute. Die Süßgetränke, also zuckrige Limonaden, Cola und Eistees. Zwar werden diese in Europa noch nicht in derart großen Mengen konsumiert wie in den USA, doch eine Studie aus den Niederlanden zeigt, dass auch dort Kinder im Schnitt 1 Liter Süßgetränke pro Tag trinken. Diese enorme Menge habe sie sehr verblüfft, sagt die Medizinerin Doris Schopper.
In Holland, also waren wir nicht in den USA, Wahnsinn, also 1 Liter Süßgetränke pro Tag. Ich bin noch nicht so uralt, aber in meiner Kindheit, ich trage überhaupt keine Süßgetränke am Tag, nicht? Also da sieht man irgendwie so, wie sich unsere Lebensgewohnheiten verändert haben.
Für Doris Schopper und andere Ernährungsfachleute sind Süßgetränke keine wirklichen Lebensmittel, sondern leere, unnötige Kalorien. Diese Getränke werden aktuell als eine der größten Herausforderungen angesehen, wenn es um das gesunde Körpergewicht von Kindern geht. Zum einen, weil sie Unmengen an Kalorien haben, und zum anderen kurbeln Cola und Co. den Appetit an.
Was man gesehen hat in mehreren Studien, ist, dass bei starkem Süßgetränkekonsum, der ersetzt überhaupt nicht anderen Nahrungsmittelkonsum, sondern erhöht den zum Teil noch. Und das kommt natürlich daher, dass auch bei Süßgetränken schnellt das Insulin sehr stark hoch und sinkt dann wieder ab und dann entsteht schneller wieder ein Hungergefühl, nicht? Also es sind dann auch noch Mechanismen, die sich gegenseitig aufschaukeln praktisch.
Doch wie soll man den Konsum von zuckerhaltigen Getränken am besten eindämmen? Sicherlich liegt ein Teil der Verantwortung bei den Schulen und den Familien. Doch international diskutieren die Fachleute auch weitergehende Maßnahmen, wie sie sich etwa beim Rauchen bereits bewährt haben, nämlich höhere Preise. Eine US-Analyse habe gezeigt, dass der Konsum von Süßgetränken um 8% abnimmt, wenn der Preis um 10% steigt. Doris Schopper.
Ob das dann für die Schweiz so zutrifft, was ein relativ reiches Land ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ist auch noch die Frage. Aber es ist sehr klar, dass natürlich das Konsumentenverhalten durch den Preis beeinflusst wird. Das ist vollkommen klar.
Neben höheren Preisen würden die Präventionsfachleute gerne die Werbung für Süßgetränke, aber auch für andere ungesunde Nahrungsmittel eingeschränkt sehen. Und zwar nicht nur Fernsehwerbung, sondern auch solche auf anderen Kanälen wie dem Internet.
Zum Beispiel hat ja auch die Europäische Kommission also ein Grünbuch jetzt rausgegeben zur gesunden Ernährung und körperlichen Bewegung, wo sie auch nochmal ganz klar darauf verweisen, was eben alles im Umfeld verändert werden müsste und wo eben auch Werbung an Kinder und so weiter ein wichtiges Thema ist. Steuern für Süßgetränke ist jetzt auch ein Thema geworden. Das sind wirklich so neue Sachen, weil man eben merkt, eigentlich mit dem, was man bis jetzt gemacht hat, kommt man nicht weiter.
Höhere Preise, Werbeverbote und rundum Präventionspakete. Das fordern also die Fachleute. Mehr Prävention auf allen Ebenen, so lautet ihr Schlachtruf, sei es im Kampf gegen Fett, Zucker und Bewegungsmangel oder gegen Tabak und Alkohol. Mehr Prävention überall. Droht uns damit eine Gesellschaft von Gesundheitsfanatikern, denen die Lebenslust bei Frühstücksflocken und Finnenbahn abhanden kommt? Was, wenn jemand lieber raucht und trinkt und schlemmt und dafür in Kauf nimmt, etwas früher zu sterben?
Grundsätzlich, wenn wir in einem freiheitlich-demokratischen Staat leben, gehört die Aushandlung der Strenge dieser Regeln, die gehört dazu. Also sicherlich wünscht sich keiner irgendein Staat, der bis ins Einzelne die Lebensgestaltung der Menschen vorschreibt, nur weil das vermeintlich gesünder sei.
Das ist Thomas Abel von der Universität Bern. Der Soziologe beschäftigt sich mit den sozialen Bedingungen von Gesundheit.
Ich stelle mir nicht vor, dass wir eine gleichgeschaltete Gesellschaft haben, wo alle der Gesundheit den gleichen Wert geben. Wenn wir aber unsere Studien in der Bevölkerung anschauen, ist Gesundheit einer der höchsten Werte, die die Menschen in sich tragen, regelrecht. Also bauen wir doch eine Gesellschaft, wo das auch ermöglicht wird.
Und zwar allen Menschen solle das ermöglicht werden, unabhängig davon, welcher Schicht sie angehören. Denn Gesundheit hat viel mit Schichtzugehörigkeit zu tun. So sterben Angehörige von sozial niederen Schichten früher als solche höherer Schichten. Gleichzeitig tragen viele Präventionsbemühungen einen Kern sozialer Ungerechtigkeit in sich. So ist gesundes Essen oft teurer als Fastfood und Anti-Stress-Kampagnen wirken für die alleinerziehende Mutter im Schichtbetrieb wie der blanke Huhn. Der Soziologe Thomas Abel:
Wir haben immer mehr Menschen, die, obwohl sie Vollzeit arbeiten, damit nicht genug verdienen, dass sie ihren Lebensunterhalt denken. Diesen Menschen sagen, nun nimm dir doch mal Zeit und entspann dich, ist ein bisschen schwierig, wenn die gezwungen sind, einen zweiten Job anzunehmen.
Prävention, die nur das Verhalten des Einzelnen im Blick habe, könne nicht wirken. Gesundheit müsse in allen gesellschaftlichen Bereichen prioritär werden, sagt der Soziologe.
Die öffentlichen Players, die Institutionen, die Politik, die Arbeitgeber, zum Teil die Gewerkschaften, senden oftmals keine Signale, die jetzt eine prioritäre Wertschätzung der Gesundheit ausdrücken, sondern die haben andere Kriterien, die sie dann über die Gesundheit setzen. Und dann ist es natürlich schwierig, von der Bevölkerung zu erwarten, dass die Bevölkerung die Gesundheit als oberste Priorität nimmt, wenn sie ihren eigenen Lebensstil gestaltet.
An Arbeitsplätzen, wo die Produktivität auf Kosten des Arbeitsklimas gesteigert wird, wo Großraumbüros Einzug halten und der tägliche Stress zunimmt, da kommt die Gesundheit unter die Räder. Die physische wie auch die psychische, über die wir in dieser Sendung noch gar nicht gesprochen haben, die aber nicht nur einen Wert an sich darstellt, sondern die mit der körperlichen Gesundheit außerdem eng verflochten ist. Vieles liegt im Argen, sagt Thomas Abel. Zu oft scheitere der Einzelne beim gesünderen Leben an den Umständen. Es brauche deshalb so etwas wie eine umfassende Gesundheitskultur.
Unter Gesundheitskultur würde ich verstehen, das Ensemble von Einstellungen, Verhaltensweisen, Werte und Normen, die die Menschen haben, soziale Organisation, wie organisieren wir uns, bis hin zu Symbolen in unserer Gesellschaft. Wichtig ist, dass diese Regeln, die dann entstehen, dass die auf allen Ebenen angewendet werden. Wir dürfen dann nicht sagen, der einzelne Bürger muss diese Gesundheitskultur leben. Wenn es eine prioritäre Wertvorstellung ist, dass wir sagen, ja, wir entscheiden uns, wir wollen Gesundheit und Gesundheitschancen für alle. Das ist ein Ziel unserer Gesellschaftsentwicklung.
Dazu gehöre auch mehr Glaubwürdigkeit in der Politik, etwa in der Tabakprävention, mit der diese Sendung begonnen hat.
Solange der Tabakanbau in der Schweiz subventioniert wird und die Politik sich sehr dafür einsetzt, dass wir Tabakprodukte in der Schweiz sogar anbauen, rennt man in ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man dann Eltern sagt, erzieht eure Kinder so, dass sie diese Produkte, die wir jetzt auch noch subventionieren, dass sie die dann nicht konsumieren.
Fehlende Glaubwürdigkeit ist für den Soziologen Thomas Abel eines der zentralen Probleme der Schweizer Präventionspolitik, etwa auch im Bereich Bewegung.
Wenn wir hier in Bern am Bahnhof an die Welle gehen, da sehen Sie sehr viele Velos da stehen. Und wenn man dann sieht, wie diese Velos die Fußgängerwege versperren, und sich, ich beobachte das manchmal, die Fußgänger dann aufregen, dass sie da nicht mehr richtig durch können. In der Tat, eine Mutter oder ein Vater mit Kinderwagen kommt da kaum noch durch. Dann würde ich sagen, hier ist was nicht glaubwürdig. Hier ist die Städtebaupolitik zum Beispiel nicht glaubwürdig. Ich kann nicht einerseits sagen, liebe Leute, nehmt das Velo statt das Auto oder den Bus, weil das ist gesund. Und andererseits erzeuge ich damit Stress bis hin zu abweichenden kriminellen Verhalten, weil die jetzt ihre Velos irgendwo anbinden, wo sie nicht hingehören.
Gesundheit umfasst den ganzen Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation hat Gesundheit denn auch definiert als ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur als das Fehlen von Krankheit. In dieser Hinsicht erhofft sich Thomas Abel vom Präventionsgesetz, dessen Entwurf zurzeit politisch zu reden gibt, ein wichtiges Signal.
Wir machen nicht nur ein Gesetz, was Boni reguliert in Zukunft. Wir machen nicht nur ein Gesetz, was es bestimmten Firmen erleichtert, sich irgendwo niederzulassen. Neben solchen Werten, die uns wichtig sind in unserer Gesellschaft, Leistungsgesellschaft, sind uns Werte zur Gesundheit auch wichtig. Dieses Signal wird mit einem solchen Gesetz auch gesetzt, wenn es richtig kommuniziert wird und nicht schlecht geredet wird im Hinblick auf staatliche Gängelung. Darum geht es wirklich überhaupt nicht. Es geht darum, ernst zu nehmen, dass wir eine gesunde Gesellschaft möchten.
Eine gesunde Gesellschaft, in der Prävention prioritär ist. Und eine Gesellschaft, in der Prävention nicht nur gut gemeint ist, sondern auch gut erforscht wird und deshalb auch gut funktioniert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.